Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
In einer von Männern regierten Welt, in der Frauen kaum Rechte haben, muss eine gewiefte Frau andere Wege finden, um die Dinge zu erledigen. Mary Grace, Tochter aus gutem Hause, wird Detektivin, weil sie weiß, dass sie der Polizei nicht immer trauen kann. Sie wird darin so erfolgreich, dass sie bald als Mrs. Sherlock Holmes bekannt wird und eine trauernde Familie sie mit dem Fall ihrer verschwundenen Tochter betraut. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer, wir sind aus der Osterpause zurück und am Ende dieser Episode werde ich euch erzählen, was ich so in den letzten Wochen gemacht habe, weil normalerweise mache ich das ja nur für die Komplizis auf Steady, aber da ich in der Bonus-Episode im März das nicht drangehängt habe am Ende, weil ich ja aus diesem wunderbaren alten Buch vorgelesen habe von 1931, wo der Fall des Valentinstags-Massakers nochmal ein bisschen anders besprochen worden ist, so kurz nachdem es passiert ist, also ja, 2 Jahre später, habe ich mal gedacht, mache ich das heute? Also bleibt bis zum Ende, wenn ihr das hören wollt. Und für die heutige Episode habe ich mir gedacht, in True Crime sind wir meistens auf die Täter fokussiert, was durchaus Sinn ergibt, weil es ja um deren Handlungen geht, deren Verbrechen. Die Schuld, das versuche ich immer wieder zu betonen, ist nur bei den Tätern zu suchen, nicht bei den Opfern. Auch wenn das in den Zeitungen und in der Berichterstattung generell leider oft so dargestellt wird. Ich glaube, es ändert sich bereits, aber ganz sind wir dann noch nicht drüber hinweg. Auch wenn Leute privat dann sagen, na ja, aber wenn man sich so anzieht oder wenn man da geht in der Dunkelheit, das muss ja passieren, ne? Also, wir sind darüber noch nicht ganz hinweg. Am schlimmsten finde ich es ja, wenn so Scheißfiguren dann auch noch Fans haben, weil sie ja so faszinierend sind oder so clever oder was weiß ich. Sehe ich anders. Ich persönlich kann auch nicht verstehen, dass manche Leute, vor allem Frauen, Verbrechern und Verbrecherinnen, die sie persönlich gar nicht kennen, Liebesbriefe ins Gefängnis schreiben. Ich weiß schon, was Psychologen sagen, was da dahinter steckt. Also verstehen kann ich es irgendwie, aber nachvollziehen nicht. Mal schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben, denke ich immer. Aber über wen wir so gut wie nie sprechen, das sind die Ermittler selbst. Gut, ja, machen auch nur ihre Arbeit, mal sehr gut und mal so, dass manche viel zu lange ungestraft davonkommen. So bin ich auf eine Frau gestoßen, die ich so faszinierend finde, dass ich euch heute unbedingt von ihr erzählen möchte. Vielleicht habt ihr den Namen schon einmal gehört, vielleicht noch nie und das wird mich auch überhaupt nicht wundern. Ihr Name ist Mary Grace und sie ist ihrer Zeit wahrlich 2 Schritte voraus. Während Frauen noch nicht einmal das Recht haben zu wählen, studiert sie Recht, gründet eine eigene Firma und klärt einen Mord auf, quasi im Alleingang. Aber alles mal schön der Reihe nach. Mary Grace Winterton kommt am 17. September 1869 als Tochter einer wohlhabenden New Yorker Familie zur Welt. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Kaufmann und bei der Baptistenkirche tätig. Über ihre Mutter schreibt niemand, weil, naja, sie ist ja nur eine Frau, die außer plaudern, hübsch aussehen und sich um Kinder und Haushalt zu kümmern nichts zu tun hat, oder? Naja, ganz so wird das nicht gewesen sein, da Mary Grace, ich werde sie ab jetzt hauptsächlich Grace nennen, das Hunter College besucht und schon 1988 abschließt. Danach unterrichtet sie kurze Zeit selbst, heiratet einen Major Henry Forrest Quackenboss im Juni 1895 und beginnt schließlich an der Universität von New York Rechtswissenschaften zu studieren, ursprünglich mit dem Ziel, durch das so erworbene Wissen ihr Vermögen besser verwalten zu können. Der Dekan der Fakultät zeigt sich von ihren Fähigkeiten beeindruckt und drängt sie, zusätzlich Abendkurse zu besuchen. So schafft Grace es, ein Studium, das eigentlich 3 Jahre dauern würde, in nur 2 Jahren zu absolvieren. Und nicht nur das, sie landet sogar auf Platz Nummer 7 der Besten ihres Jahrgangs. Mit ihrem Bachelor beginnt sie 1903 bei einer Rechtshilfegesellschaft zu arbeiten, wird im Jahr darauf als Anwältin zugelassen und entschließt sich, eine eigene Praxis zu eröffnen, die People's Law Firm. Also die Anwaltskanzlei des Volks. Während ihrer Zeit bei der Rechtshilfegesellschaft hat sie Personen unterstützt, denen es nicht per se schlecht ging. Dabei hat sie erkannt, dass es auch noch ärmere Menschen gibt, die ebenfalls dringend Hilfe benötigen, aber von dieser Gesellschaft als unter ihrem Wert angesehen werden. Das sieht sie persönlich anders und beschließt, mit ihrer eigenen Kanzlei alle zu unterstützen, die zu ihr kommen, selbst diejenigen, die gar kein Geld haben, wie zum Beispiel arme Immigranten. Sie kann sich das leisten, da sie über genug Erbe verfügt, von dem sie leben kann. Ihr Erfolg und das Motto »Zahl nur so viel, wie du kannst« bringen zahlreiche Hilfesuchende an ihre Tür. In einem Interview erklärt sie: »Wir schenken allen unseren Kunden die gleiche Aufmerksamkeit, aber wir berechnen je nach deren Mitteln. Wenn unsere Kunden reich sind, berechnen wir ihnen die normalen Sätze. Deshalb können wir natürlich auch von den Armen niedrige Gebühren verlangen.« Ganz allein arbeitet sie übrigens nicht. Sie eröffnet weitere Filialen in New York City und beschäftigt mehrere Anwälte und Stenografen. Oder innen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit der Übersetzung aus dem Englischen, wenn es da keine sprachliche Unterscheidung zwischen den Geschlechtern gibt. Aber ich glaube, sie legt großen Wert darauf, Frauen zu unterstützen und zu fördern. Vor allem ein Fall, die Verteidigung von Frau Antonietta Tolla, einer Italienerin in New Jersey, erregt die Aufmerksamkeit der Medien. Das ist noch ganz zu Beginn ihrer Karriere. Der italienische Generalkonsul bittet Mary Grace Quackenboss, sich dieses Falls anzunehmen. Antonietta Tolla und ihr Mann waren vor kurzem von Italien nach New Jersey gekommen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man einen Sponsor hat, und das ist in diesem Fall Joseph Sonta. Er bringt viele Leute in die USA, dafür sind sie aber auch etwas schuldig. Eines Tages war Antonietta allein daheim, als er reinkam und versuchte, sie zu vergewaltigen. Sie erschoss ihn und wurde prompt des Mordes für schuldig befunden. Der Generalkonsul meint, der Dolmetscher habe schlecht gearbeitet. Er ist sicher, dass die Frau unschuldig ist. Noch dazu sei die Tatwaffe verschollen. Er bittet Grace ein beträchtliches Honorar an, doch sie lehnt es ab. Sie will sich unentgeltlich für Antonietta einsetzen, von Frau zu Frau. Grace und ihr Team müssen schnell arbeiten, da der Termin für den Tod der Frau bereits feststeht. Sie soll gehängt werden. Innerhalb von nur 7 Tagen nach Übernahme des Falls schafft Grace es, den Begnadigungsausschuss zu überzeugen, das Todesurteil in eine 7,5-jährige Gefängnisstrafe umzuwandeln. Das ist wirklich knapp, denn nur 3 Tage später, am 12. März, wäre es bereits zu spät gewesen. Grace argumentiert, dass Antonietta Tolla ihren Angreifer, Joseph Sonta, in Notwehr getötet hatte, dass Antoniettas frühere Aussage nicht richtig übersetzt worden war und dass der Coroner sogar die Waffe behalten hatte, aus Angst, weil die Leute selbst nach Joseph Sontas Tod ihm noch verpflichtet seien. Die Presse überschüttet Grace mit Lob, doch die ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sie macht immer weiter. Viele suchen sie auf, weil die Polizei ihnen nicht helfen kann oder will. Im Jahr 1906 wendet sich ein Mann an sie, der die Geschichte seines Verwandten erzählt. In New York City gibt es ein Netz von Agenten, die Arbeiter anwerben. Dieser Mann, dieser Verwandte also, hatte einen Job in Florida angenommen, wurde aber nach seiner Ankunft in Peonage gehalten, also quasi als Leibeigener. Peonage ist eine Form der unfreien Arbeit, die der Sklaverei sehr nahe kommt. Seine Arbeitgeber sagten ihm, er könne jederzeit gehen, aber er müsse halt erst die Schulden für seinen Transport in den Süden begleichen. Der Lohn, den er erhielt, war allerdings zu niedrig, um jemals genug zusammenzusparen, um die Schulden abbezahlen zu können. Schließlich gelang ihm die Flucht in eine Synagoge in Jacksonville, wo er von der Gemeinde aufgenommen und zurück nach New York geschickt wurde. Der Rücken des Mannes zeugt von der schlimmen Behandlung, die er im Süden erleiden musste. Er ist von den Schlägen ganz vernarbt. Grace willigt ein. Sie will sich diese Angelegenheit näher ansehen und reist dafür selbst nach Florida. Und dann wird die Anwältin wirklich zur Meisterdetektivin. Sie verkleidet sich als fahrende Händlerin und bietet den Arbeitern Schmuck und andere Waren an. So kommen sie miteinander ins Reden. Grace befragt Opfer von Arbeitslagern in Florida, Alabama und Tennessee. Diese Art der Ausbeutung ist vor allem in der Terpentinherstellung weit verbreitet, gibt's aber auch in anderen Branchen. Und schließlich reicht sie einen Bericht mit über 40 Zeugenaussagen beim Justizministerium ein. Der stellvertretende Generalsekretär Charles Wells Russell zeigt sich von ihrem Einsatz so beeindruckt, dass er sie als erste stellvertretende Sonderstaatsanwältin ins Justizministerium holt. Damit ist sie die erste Frau, die jemals diesen Posten ausübt. 13 Jahre bevor Frauen in allen Bundesstaaten der USA überhaupt das Wahlrecht erhalten. Wow. Zu Graces Aufgaben gehören die Aufdeckung und strafrechtliche Verfolgung von Betrügereien in der Industrie, insbesondere solchen Fällen von Pionage. Damit hat sie ja schon Erfahrung sammeln können. Dabei deckt sie einen ausgedehnten Menschenhandelsring auf. Es ist nämlich so, dass zu dieser Zeit, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zwar die Sklaverei vorbei ist, offiziell seit dem 18. Dezember 1865, aber die hinterfotzigen Besitzer von Plantagen und so weiter im Süden deswegen nicht anfangen wollten, gerechte Löhne zu zahlen. Wo kämen sie denn dahin? Ich meine, ist ja heute auch noch dasselbe, wenn man sich die Herstellung unserer Kleidung in Südostasien zum Beispiel anschaut. Es ist wirklich widerlich. Ihnen spielt in die Hände, dass ungefähr zur selben Zeit das geeinte Italien entsteht, weswegen viele Menschen, vor allem im Süden des Landes, vor dem Nichts stehen und gerne in die Vereinigten Staaten auswandern. Wir haben das in Teil 1 der Folge über Al Capone schon angesprochen. Während Grace Quackenboss also ihre juristische Karriere beginnt, importieren die reichen Plantagen- und Terpentinfarmbesitzer im Süden Auswanderer aus Italien, um die schwarzen, versklavten Arbeiter zu ersetzen, die ihre Geschäfte einst am Laufen gehalten hatten. Barone Edmondo Major de Planche, der italienische Gesandte oder Botschafter in den Vereinigten Staaten, der einen sehr interessanten Namen trägt als Schweizer, tritt an Grace heran mit der Bitte, speziell die Behandlung von Italienern zu untersuchen, die auf den Baumwollplantagen in Mississippi eingesetzt werden. Ein solches Beispiel ist die Sunnyside Plantation. Ein schöner Name für einen schrecklichen Ort. Die Firma, der sie gehört, die O.B. Crittenden Company, bemüht sich, die Zahl der immigrantischen Arbeiter zu erhöhen. Von etwa 40 italienischen Familien im Jahr 1900 steigert sie das auf über 160 Familien im Jahr 1907. Dabei verstößt sie gegen ein Bundesgesetz. Aber wer soll sich schon daran stören, wenn keiner davon erfährt? Grace hat Hilfe von einem verdeckten Ermittler, der sich nachts auf die Plantage schleicht. Und sie verbringt auch selbst ganz offiziell Zeit in den Baracken, in denen die Einwanderer untergebracht sind, trinkt das verschmutzte Wasser, führt Interviews und sammelt Beweise. Hier sehen wir, dass auch die italienischen ArbeiterInnen großen Mut beweisen, denn die Mitglieder von 70 Familien trauen sich, ihre Beschwerden zu äußern. Vor ihren Arbeitgebern. Aus Graces Notizen wissen wir, dass sich aus diesen Gesprächen mehrere hitzige Kontroversen ergeben und ich kann mir vorstellen, dass diesen Personen noch einige Konsequenzen dafür gedroht haben, als die Frau Sonder-Bundesstaatsanwältin wieder weg war. Kann ich mir kaum vorstellen, dass die Chefs das einfach so akzeptieren, dass jemand quasi petzt. Grace kann nachweisen, dass das Unternehmen unter anderem zum eigenen Vorteil gegen die staatlichen Wuchergesetze und gegen das Gesetz über die Beschäftigung von Ausländern verstößt. Für systematische körperliche Misshandlung oder Zwangsarbeit, wie sie sie bei anderen Untersuchungen gesehen hatte, kann sie keine Beweise finden. Aber es ist klar, dass die Arbeitenden Angst haben, dass sie sehr eingeschüchtert sind. Und hinter vorgehaltener Hand erfährt sie immer mehr Geschichten von schlimmen Schicksalen, die die Chefs der Firma zu verantworten haben. Die ganze Zeit über gibt es von der Presse Gegenwind. Sowohl der Vicksburg Herald als auch die Greenville Times behaupten, dass diese Frau nur Probleme verursache und Unruhe stiften wolle. Diese Zeitungen gehören Freunden und Bekannten von Leroy Percy, einem der Seniorpartner der Firma. Zufall? Ich glaube nicht. Schließlich findet sie jemanden, der Leroy Percy selbst schwer belastet. Der hält sich immer noch für unantastbar. Schließlich ist er mit Präsident Roosevelt befreundet. Er lässt Graces Notizen stehlen und ihr dann überreichen. So als Warnung, schau mal, wozu ich fähig bin. Doch sie kontert, indem sie seinen Partner Obi Crittenden, also den Mann, nach dem die Firma benannt ist, verhaften lässt und in der Presse von den miserablen Arbeitsbedingungen auf der Plantage berichtet. Wenn erstmal auf der Titelseite steht »Millionär hat Sklaven«, ist das ein Skandal. Wenn euch das Thema näher interessiert, was für ein Leben die italienischen Einwanderer auf diesen Plantagen geführt haben, es gibt einen historischen Roman darüber, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es ihn auch auf Deutsch gibt oder nur auf Englisch. Kann sein, dass er nicht übersetzt wurde. Er heißt Sweet Hope. Die Autorin ist Mary Butchie Bush, deren Oma als Kind auf der Sunnyside-Plantage arbeiten musste. Mary Grace Quackenboss scheut sich auch nicht, Korruption unter ihren eigenen Kollegen anzuprangern und sorgt dafür, dass einem Einwanderungsanwalt die Zulassung entzogen wird, weil er von Personen, die sich gegen Abschiedungsbescheide wehren wollen, nicht nur ein Maximum von $10, sondern ein Vielfaches dieses Betrags verlangt. Als Grace den Fall übernimmt, muss er nicht nur alles zurückzahlen, ihm wird außerdem die Lizenz entzogen. Da wünscht er sich vielleicht nicht auch noch extra frech und anmaßend ihr gegenüber geworden zu sein. Sie legt sich aber nicht nur mit Kollegen ihres Fachs an, sondern auch mit der Polizei selbst. Ein Beispiel dafür werdet ihr gleich hören. Die Ermittlungen in Sachen Leibeigenschaft führen Grace nicht nur in den Süden der USA, sondern auch ins Ausland. Sie reist nach Europa und sogar bis in den Nahen Osten, um zu ermitteln. Doch 1909 erhält sie einen Mann zum Vorgesetzten, der sie und ihre Art, ihre Einstellung, den Fakt, dass sie eine Frau ist, kurz alles, was sie ist und wofür sie steht, nicht leiden kann. Schließlich bedeutet das das Ende ihrer Karriere im Justizministerium. Mary Grace kehrt in ein normaleres Leben zurück. 1911 heiratet sie erneut einen Howard Donald Humiston, und zwar am 8. Juni in Lima, der Hauptstadt von Peru. Also so viel zu normaleres Leben führen. Damals ist man nicht einfach so in einen Jet gesprungen und mal eben für $50 rübergeflogen. Aber hey, Mary Grace Quackenboss Humiston ist auch keine gewöhnliche Frau. Und so ganz kann sie es auch nicht lassen. 1912 klopft eine Frau an ihre Tür, die sie bittet, ihrem Bekannten zu helfen, der im Todestrakt des berüchtigten Gefängnisses Sing Sing sitzt. Sie weiß, dass Grace ihr uneingeschränktes Vertrauen verdient. Bei der Frau handelt es sich um Antonietta Toller, diejenige, die Grace ein paar Jahre zuvor vor dem Galgen gerettet hatte. Sie nimmt sich des Falles an, kann beweisen, dass der Mann in Notwehr gehandelt hatte und rettet damit sein Leben. Während sie allerdings an diesem Fall arbeitet, macht der Gefängnisdirektor sie auf einen anderen Fall aufmerksam. Ein Mann mit einer geistigen Behinderung war wegen Mordes verurteilt worden und soll demnächst hingerichtet werden. Grace hat nicht viel Zeit, aber sie kann einen Aufschub erwirken und schließlich den Häftling komplett entlasten, weil sich herausstellt, dass die Beweise gegen ihn gefälscht waren. Da sind bestimmt einige Herren von der Polizei sehr böse auf sie. Mary Grace arbeitet noch an vielen, vielen anderen Fällen, aber der folgende ist der, für den sie am bekanntesten wird und ihr den Spitznamen Mrs. Sherlock Holmes einbringt. Es ist ein Fall, den die New Yorker Polizei nicht schafft zu lösen, aber Grace arbeitet wie besessen daran, dreht jeden Stein um und bringt schließlich den Schuldigen vor Gericht.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es ist der 13. Februar 1917. Ruth Kruger, 18 Jahre alt, macht sich gegen 11 Uhr auf den Weg, um ein paar Besorgungen zu machen. Als sie nicht zurückkommt, macht ihre Schwester Christine, die auf sie wartet, sich große Sorgen. Sie ruft ihre ältere Schwester Helen an, die meint, Ruth wäre bestimmt Eislaufen gegangen, weil sie sich doch die Kufen ihrer Schlittschuhe schleifen lassen wollte. Doch obwohl sie versucht, Christine mit ihren Worten zu beruhigen, macht sich auch Helen Sorgen. Sie verlässt ihren Arbeitsplatz früher, um ihre Schwester zu suchen. Die meisten Geschäfte, die Ruth besuchen wollte, sind bereits geschlossen. Auf dem Eislaufplatz ist sie nicht. Als sie bei dem Haus der Familie in Harlem ankommt, ist Helen fast sicher, dass Ruth dort bereits auf sie warten wird. Doch sie ist nicht von ihren Besorgungen zurückgekommen. Daher rufen sie die Polizei. Die Eltern kehren so schnell wie möglich von ihrem Trip nach Boston in die Stadt zurück. Sie hoffen, dass alles nur ein großes Missverständnis war. Aber von der jungen Frau fehlt weiterhin jede Spur. Der Vater, Henry Krueger, ist mehr als verärgert, dass die Polizei nicht mit genug Enthusiasmus nach seiner Tochter sucht. Er kontaktiert die Zeitungen und 2 Tage nach ihrem Verschwinden prangt ein Bild von Ruth auf der Titelseite der Evening World. Dazu gibt er ein Interview. Er sagt: Ich bin ziemlich sicher, dass Ruth entführt wurde. Sie ist nicht die Art Mädchen, das von zu Hause fernbleiben würde, ohne uns über ihren Aufenthalt zu informieren. Sie sieht sehr attraktiv aus, hat aber mehr für ihre Bücher übrig als für Geselligkeiten. Sie hat am 1. Februar ihre Ausbildung an der Wadley High School abgeschlossen und eine kleine Pause vom Lernen gemacht. Sie war glücklich und zufrieden zu Hause und ich bin sicher, dass sie keine Affäre hatte. Am selben Nachmittag, an dem der Artikel erscheint, beginnt die Suche der Polizei. Alle Keller und leerstehenden Häuser in der Umgebung des Motorradgeschäfts, in dem die junge Frau ihre Schlittschuhe hat schleifen lassen, sollen durchsucht werden, schreibt die Evening World. In der Gegend gäbe es eine Menge Chauffeure, darunter einige zwielichtige Gestalten. Ruth sei erst ein paar Wochen zuvor von einem Mann angesprochen worden, der sie eingeladen habe, mit auf eine Spritztour zu kommen. Aber sie hatte abgelehnt. Hat derselbe Mann sie nun vielleicht doch überreden können? Oder sie in seinen Wagen gezwungen? Auch der Besitzer der Motorradwerkstatt, ein italienischer Einwanderer namens Alfredo Cocchi, wird befragt. Er sagt, er kann sich daran erinnern, dass Ruth ihre Schlittschuhe gebracht und wieder abgeholt hat. Wohin sie danach gegangen ist, das weiß er aber nicht. Eine oberflächliche Durchsuchung seiner Werkstatt verläuft ergebnislos. Außerdem melden sich mehrere Streifenpolizisten der Motorradstaffel, um für seine Ehrlichkeit zu bürgen. Die Polizei kommt zu dem Schluss, dass Ruth entweder freiwillig weggelaufen sein muss oder aber von Sklavenhändlern entführt und nach Kuba verschleppt wurde. Für keine dieser beiden Theorien gibt es Anhaltspunkte, aber diese Mär von Sklavenhändlern, die es auf weiße Frauen und Mädchen abgesehen hätten, geht zu dieser Zeit gerade um. Dann gibt es jemanden, der glaubt, sich zu erinnern, eine junge Frau gesehen zu haben, auf die die Beschreibung von Ruth Krueger passt. 5 Fuß groß, also so um die 1,50 Meter, bisschen größer, braune Haare und Augen, blauer Rock, weiße Bluse, ein Hut aus schwarzem Samt und braune Schuhe, dazu ein langer Samtmantel. Sie sei zu einem älteren Mann ins Auto gestiegen. Aber Familie Krueger streitet ab, dass es auch nur im Ansatz die Möglichkeit gäbe, dass ihre Ruth einen heimlichen Liebhaber hatte und mit ihm weggelaufen ist. Henry Krueger bittet den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Edward Swan, eine eigene Untersuchung einzuleiten. Der willigt ein, Alfredo Cocchis Frau zu befragen. Dabei stellt sich raus, dass der Mann ebenfalls weg ist, seit dem Tag, nachdem er von der Polizei befragt wurde. Maria Cocchi weiß nicht, warum er so plötzlich weg ist und ist auch von der Befragung der Polizei irritiert. Sie meint, ihr Mann habe ihr gar nicht von dem verschwundenen Mädel erzählt. Wie dem auch sei, Bezirksstaatsanwalt Swan meint, Henry Krueger soll sich mal keine Sorgen machen. Die meisten Mädchen, die bei der Polizei als vermisst gemeldet werden, kehren schließlich früher oder später aus eigenem Antrieb nach Hause zurück. Aber Henry glaubt nicht daran. Er lässt in allen Pfandleihgeschäften der Gegend nach Ring- und Armbanduhr seiner Tochter suchen. Auch hier gibt es kein Ergebnis. Mitglieder der Kirchengemeinde verteilen Flyer. Aber nichts. Schließlich erhalten sie von einer Bekannten eine Liste mit den Namen aller Jungs, die Ruth kannte. Ein Name sticht heraus. Seymour Manny. Ruth und er waren seit ihrer Kindheit befreundet und später Brieffreunde geblieben. Seymour behauptet, dass Ruth ihm von einem jungen Mann erzählt habe, den sie beim Schlittschuhlaufen kennengelernt hatte und der auf die University of Columbia geht. Ruths Vater sei nicht mit dieser Bekanntschaft einverstanden gewesen. Dieser junge Mann wiederum heißt Richard Butler. Die Polizei kann ihn ausfindig machen, aber obwohl er am 13. Februar bei seiner Runde durch die Stadt auch in Gegenden war, in denen er auf Ruth hätte treffen können, sieht es so aus, als habe er ein wasserdichtes Alibi. Henry Krueger reicht es. 17 Tage nach Ruths Verschwinden gibt er auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er eine neue Person für die Suche nach seiner Tochter engagiert hat. Eine in der New Yorker Rechtswelt bekannte Persönlichkeit. Jemand mit einem hartnäckigen Gespür für die Aufdeckung der Wahrheit. Eine Person, deren Einfallsreichtum legendär ist. Eine ganz in Schwarz gekleidete Frau betritt das Podium. Sie stellt sich als Grace Humiston vor und sagt, dass es neue Regeln gibt. Alles, was ab sofort an Hinweisen reinkommt, alles, was die Presse erreicht, das für die Ermittlungen von Interesse sein könnte, und jegliche Korrespondenz werden von nun an über sie laufen. Die Wochen verstreichen, ohne dass etwas Neues herauskommt. Aber Grace ist davon überzeugt, dass die Polizei nicht sauber gearbeitet hat und dass die Antwort auf alle Fragen bei Alfredo Cocchi liegt. Grace befragt seinen Nachbarn und findet einen jungen Burschen, den er als Assistenten beschäftigt und nach Ruth Krugers Verschwinden plötzlich gefeuert hatte, bevor er selbst das Land verließ. Der Bursche, er heißt Herbert, zeichnet für sie einen Plan von Alfredos Werkstatt und erzählt alles, an das er sich erinnert. An seinem letzten Tag kam er zur selben Zeit zur Arbeit wie immer, aber fand den Laden verschlossen vor. Daher ging er hinunter in den Keller, wo er Alfredo vorfand, der ihm auf der Stelle kündigte. Einige Tage später meldet sich Police Commissioner Woods bei Grace. Seine Ermittler hätten Ruth gefunden. Sie lebe außerhalb der Stadt mit einem Mann zusammen. Ihr Vater und Grace fahren zum angegebenen Ort. Die junge Frau ist natürlich nicht Ruth. Jetzt kommt noch eine Person dazu. Julius Krohn. Er ist ein Bekannter von Grace, ein aus Österreich-Ungarn stammender Detektiv, den Grace engagiert, damit er sie bei dieser Ermittlung unterstützt. Er findet heraus, dass Gerüchte kursieren, dass Alfredo sich schon des Öfteren jungen Frauen und Mädchen gegenüber unangemessen verhalten habe. Es soll Vergewaltigungen gegeben haben, die nur deswegen nicht zur Anzeige gebracht wurden, weil die Familien einen Ehrverlust fürchteten. Im Keller seiner Werkstatt sollen schlimme Dinge vorgefallen sein. Grace weiß also, sie muss Zugang zu diesem Keller erhalten. Julius heuert als Motorradreparateur dort an. Alfredos Frau Maria führt die Werkstatt nämlich weiter und kann dringend jemanden brauchen. Doch Zugang zum Keller wird ihm verwehrt. Da erzählt ein Insasse des städtischen Gefängnisses The Tombs, dass Alfredo Cocchi ihm aufgetragen habe, eine ganze Menge Erde aus dem Keller abzutransportieren. Mit dieser neuen Information versucht Grace, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken, doch der wird abgelehnt. Aber Julius findet einen Weg drumherum. Er dringt durch einen Kohleschacht von außen in den Keller ein und findet einen relativ frisch gegrabenen Bereich. Er holt ein paar mehr Männer, die ihm beim Graben helfen, und zusammen entdecken sie ein großes Loch im Fundament des Hauses. Darin liegen Schilder, Müll und eine Zeitung vom 16. Februar 1917. Das ist der Beweis, dass das Loch noch nicht alt ist. Und mit dieser Information versucht Grace erneut einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Maria Cocchi gefällt das gar nicht. Sie engagiert ihrerseits einen Anwalt, der die Frau davon abhalten soll, weiter auf ihrem Grund herumzuschnüffeln. Er gewinnt. Die Polizei veröffentlicht ein Statement, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Cockys und Ruth Krugers Verschwinden gäbe. Doch Maria hat genug. Sie lässt ihr Haus versteigern und Grace kauft es. Das bedeutet, sie können nun graben, wo und so viel sie wollen. Und tatsächlich, tief in diesem Loch, das Julius schon gefunden hatte, liegt ein Karton mit Ruth Krugers Leichnam, ihrer Armbanduhr, ihrem Ring und ihren Schlittschuhen. Bei der Autopsie wird festgestellt, dass jemand sie erstochen hat, mit einem Messer in ihre Seite. Alfredo Cocchi wird in Bologna verhaftet. Er behauptet, die USA verlassen zu haben, um seiner Frau zu entkommen, die eine Furie sei, aber doch nicht, um vor dem Gesetz zu fliehen. Er habe Ruth nicht auf dem Gewissen. Ja, er habe versucht, sie zu küssen. Sie sei gestürzt. Er habe versucht, diesen blöden Unfall zu verheimlichen. Das ist alles. Ist das denn so tragisch? Ja. Italien weigert sich, seinen Landsmann auszuliefern, aber Grace sendet alle Informationen, die sie hat. alle Zeugenaussagen, die deutlich zeigen, was er für ein Mann ist, rüber. Alfredo wird in Bologna vor Gericht gestellt und gesteht schließlich doch, die 18-Jährige in New York getötet zu haben. Er wird am 29. Oktober 1920 zu einer Haftstrafe von 27 Jahren verurteilt. Ruth Krueger ist da schon seit 3 Jahren bestattet. Sie wird nämlich am 18. Juni 1917 auf dem Kensico Cemetery beigesetzt. Wenn man sich das so ansieht, merkt man, dass fast alle gegen Grace gearbeitet haben. Ihre Familie und die normalen Bürger wollen Ruth finden. Alle hoffen, dass sie am Leben ist. Aber die Machthaber, die Polizei, der Bürgermeister und alle anderen scheinen irgendwie gegen sie zu arbeiten. Warum ist das so? Das will Familie Krueger herausfinden. Henry ist über die Unfähigkeit der Ermittler so verärgert, dass er Bürgermeister Mitchell auffordert, den Polizeipräsidenten wegen Dummheit zu entlassen. Er klagt an, dass die Männer ihre Arbeit nicht getan hätten und ihre ganze Abteilung, auf die sie so stolz seien, durch die harte Arbeit einer einzigen Frau lächerlich gemacht worden sei. Die Presse nennt Mary Grace Quackenboss Humiston, jetzt Mrs. Sherlock Holmes, und Julius Krohn ihren Dr. Watson. Schließlich wird eine genaue Untersuchung der Zustände in der NYPD angeordnet. Und dabei stellt sich heraus, dass dieser Vorfall weit über bloße Inkompetenz der Polizei hinausging. Es wurden nicht nur Dinge übersehen, sie wurden vertuscht. Alfredo hatte eine Beziehung zu denselben Motorradpolizisten aufgebaut, die sich für ihn verbürgt hatten. Das hat was mit Bußgeldern zu tun, die sie bei ihm im Laden privat eingestrichen haben. Im Gegenzug ließen sie Beschwerden gegen ihn, wie die sexuellen Übergriffe, verschwinden. Er hatte sogar eine Karte, auf der stand »Beschützt Cocky«, also quasi eine »Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte«, beziehungsweise »Komm überhaupt nicht erst ins Gefängnis«. Was jetzt natürlich erklärt, warum die Ermittler ihn nicht als Verdächtigen behandelt hatten. Grace wird nun zur Sonderermittlerin der NYPD ernannt und mit der Suche nach vermissten Mädchen beauftragt. Sie gründet die Morality League of America, eine Organisation, die sich dem Auffinden, der Rettung und der Unterstützung von Mädchen und Frauen widmet, die zur Prostitution gezwungen worden waren. Verzweifelte Eltern aus dem ganzen Land wenden sich mit der Bitte an sie, ihnen bei der Suche nach ihren verlorenen Töchtern zu helfen. Und das tut sie, denn sie weiß, dass die Einstellung der Polizisten leider oft ist, dass die Mädchen und jungen Frauen selbst schuld seien, wenn ihnen etwas angetan wird. Was natürlich vollkommener Müll ist. Mary Grace Quackenboss Humiston stirbt 1948 im Alter von 77 Jahren in New York City und liegt auf dem Woodlawn-Friedhof in der Bronx begraben. Falls also jemand von euch in New York ist und ihr einen kleinen Besuch abstatten möchte. Eine absolut faszinierende Frau meiner Meinung nach, die sich von nichts hat unterkriegen lassen. Natürlich sehr viel einfacher, wenn man eine Menge Geld hat, und die hatte sie. Da kann man viele Dinge tun, auch im frühen 20. Jahrhundert, auch als Frau, die anderen nicht möglich gewesen sind. Aber sie hat es wirklich absolut für das Gute eingesetzt und sich sehr, sehr viel getraut. Also lasst mir doch auf Instagram einen Kommentar da oder auf Steady, wenn ihr das schon einen Tag früher hört, ob ihr Grace auch so cool findet wie ich. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich möchte euch gerne ein bisschen von meinem März erzählen, was ich da so alles gemacht habe. Ich habe ja ein paar Tage Pause eingelegt, in denen ich mit Mr. McFluff auf dem Land war. Ich habe es einfach genossen, wirklich mit ihm rausgehen zu können und dann schon direkt auf dem Feldweg zu sein und nicht erst irgendwo hinfahren zu müssen, um dann Wald und Wiese und alles da zu genießen. Es war sehr schön. An einem Tag haben wir sogar Rehe gesehen im Wald, wobei ich sehr froh war, dass nicht wir Rehe gesehen haben im Wald, sondern nur ich, weil sonst wäre er wahrscheinlich so fasziniert von diesen Tieren gewesen, dass er auf und davon gesprintet wäre. Ich habe ihn natürlich an der Leine gehabt, ist ja auch Pflicht. Aber ja, ich kenne das von unseren früheren Familienhunden. Es ist ja dann doch wirklich sehr interessant, so ein Viech zu sehen, was man überhaupt nicht kennt und was so schnell laufen kann und so lustig hüpft. Und dann war ich noch in Lissabon. Da wollte ich hin, weil ich einen Fall auch recherchieren wollte, den ich hoffentlich noch im April hier im Podcast bringen werde. Eigentlich wollte ich ganz allein fahren, weil ja, es stört mich überhaupt nicht, allein zu verreisen. Und das ist schön, Quality Time mit sich selbst verbringen zu können, finde ich. Aber ich war dann sehr froh, dass eine gute Freundin von mir, die ja auch schon ein paar Mal, zwei, dreimal in diesem Podcast gehört hat, Sonja Pigard, großartige Kabarettistin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war sehr froh, dass sie dann mitgekommen ist, recht spontan, weil es hat so ein furchtbares Wetter gegeben. Ich war vorher noch nie in Lissabon und es hat einfach geschüttet. Also so dermaßen, dass man in 0,nix durchnässt war. Wir haben uns dann quasi von einem Café ins nächste gerettet, von einem Café ins Kloster, ins nächste Café und dann wieder zurück ins Hotel, weil einfach nichts zu machen war an diesen Tagen, an denen es so stark geregnet hat. Also das war schlimm. Aber mit der Zeit ist das Wetter immer schöner geworden. Dann haben wir uns sogar noch einen kleinen Sonnenbrand geholt, wie man halt dann nicht damit rechnet, dass die Sonne doch schon so stark ist. Wir haben wunderbar gegessen und Maracuja-Sangria getrunken. Wir waren im Ozeanarium und haben Haie und Otter gesehen und Puffins. Ich habe die Wadel ordentlich gespürt, weil in Lissabon geht es einfach rauf und runter, rauf und runter. Es ist ziemlich steil zum Teil. Dann habe ich noch eine Bootstour gemacht, um die Stadt mal vom Wasser aus zu sehen. Und das war auch sehr, sehr schön. Und gerade als ich auf dem Boot war, hat es auf dem Land geregnet, aber nicht auf dem Fluss. Da habe ich also wirklich Glück gehabt. Schöne Sachen gesehen, sehr gute Sachen gegessen. Wir haben mit lieben Leuten irgendwie gequatscht. Also Lissabon kann ich durchaus empfehlen für alle, die noch nicht dort waren und gerne ein paar Tage wegfahren möchten, aber nicht wissen, wohin. Aber ja, man sollte irgendwie gut zu Fuß sein, denke ich. Das war's von mir. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt, dann geht auf steady.com/darfst-ein-bisserl-mord-sein. Da könnt ihr euch dann ein Paket aussuchen und bekommt monatlich super Bonussachen, Episoden, Mini-Episoden, Interviews, alles Mögliche an schönen Dingen. Hin und wieder gibt es auch ein Gewinnspiel. Jetzt gerade, ich glaube heute läuft es noch, gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr viermal ein Exemplar von True Crime Schweiz gewinnen könnt. Also hin und wieder gibt es da auch exklusive Gewinnspiele. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bussi. Baba.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.